Vergaberecht.
Kennt man im Studium nicht, Skifahrer allerdings schon. Heute bin ich zu Gast bei dem juristischen Jimmy Fallon Österreichs, dem Vergaberechtsexperten, Kanzleigründer und Medienprofi Martin Schiefer. Lieber Martin, was macht Schiefer anders?
Schiefer ist mit sehr viel Herzblut dabei und wir versuchen, alles neu zu denken, Bewährtes zu hinterfragen, neu zu definieren und in die heutige Zeit zu bringen.
Du hast es kurz angesprochen, euer Kanzleimotto ist auch Vergaberecht neu denken. Böse Geister würden auch sagen, dass Juristen sich nur in vorgegebenen Bahnen bewegen und gar keine Möglichkeit haben, von dem Ganzen auszubrechen. Was heißt es für dich, juristisch neu zu denken?
Ich glaube, es ist Aufgabe von uns Juristen, das rechtliche Material, Gesetze und Verordnungen so zu interpretieren, dass sie zeitgemäß angewandt werden. Und das heißt neu denken. Wir haben Herausforderungen, die Klimawandel lauten, wir haben Herausforderungen Transparenz, wir haben Herausforderungen zur Bekämpfung der Korruption, wir haben ChatGPT.
Jetzt auch ganz neu, ganz heiß
dabei. Also wir müssen uns mit diesem Thema intensiv beschäftigen und da hält manchmal die Gesetzgebung nicht mit dem Schritt, was eigentlich die technologische Entwicklung bringt. Wenn man dann aber neu denkt, kommt man darauf, dass wir eigentlich sehr viel schon in den Gesetzen haben. Man muss sie nur anders interpretieren.
Wenn wir schon bei den ganz aktuellen Entwicklungen sind, was ist eine Entwicklung, die dich besonders fesselt, juristisch gesehen? Was ist das, woran du arbeitest und dir denkst, next big thing?
Also das größte Thema, das mich beschäftigt, ist Digitalisierung und ChatGPT. Das wird unseren Berufsstand komplett verändern. Das ist auch eine Herausforderung für alle Jungen, die jetzt im Studium sind, sich wirklich zu spezialisieren, rauszukommen aus diesen Muschelhäusern und sich wirklich zu definieren, was ist meine Leistung, was ist meine Qualität, meine Stärke.
Das ist die Frage, die ich normalerweise zum Schluss stelle, aber jetzt passt es auch besonders gut dazu. Du hast gesagt, Spezialisierung suchen. Was ist der ultimative Tipp, den du jedem Berufseinsteiger bzw. Berufseinsteigerin jetzt neben der Spezialisierung raten würdest? Vielleicht in Bezug auf Auftritt, wie man sich für sich selbst definieren möchte.
Ich versuche meinen Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei das Feuer mitzugeben. Es muss dir Spaß machen. Und alles, was dir Spaß macht, machst du gut, weil da willst du tiefer gehen, da willst du forschen, da willst du besser werden. Und wenn man etwas hat, was einem Spaß macht, Freude macht, das kann auch ein exotisches Rechtsthema sein. Man wird immer einen Mandanten finden, der das braucht. Aber nur dann, wenn man ihn begeistert und wenn man das Feuer übertragen kann auf seinen Mandanten.
Mhm. Ich meine, Vergaberecht ist wirklich ein Nischenrechtsbereich. Im Studium wird es gar nicht unterrichtet. Dennoch hast du es geschafft, in so einem Nischenbereich dir einen extrem guten Namen zu machen. Was hat dich damals für Vergaberecht gefesselt? Wo kommt dein Feuer her?
Also mein Feuer war eigentlich ein lustiges, es war Ratlosigkeit. Ich wusste als Absolvent eigentlich nicht wirklich, was ich mache und habe dann einmal geschaut, was es so gibt und da gab es die Vergaberichtlinien neu. Mhm. Und ich darf das Geheimnis verraten, es waren 100 Paragraphen und die haben mir gedacht, diese 100 Paragraphen, die lerne ich noch schnell, das hebt mich von den arrivierten Anwälten ab. Mittlerweile hat das Gesetz über 400 Paragraphen und 25 Jahre später sitze ich da mit meiner eigenen Kanzlei. Also ich glaube, bin selber das beste Testimonial. Wenn dir was Spaß macht, wenn es dich fasziniert, findest du auch deine Kunden dafür.
Ich muss sagen, ich finde das sehr beruhigend, dass du selber sagst, dass du nach dem Studium ahnungslos warst, in welche Richtung es geht. Ich glaube, uns geht es de facto allen so, die gerade am Ende des Studiums stehen.
Deswegen kann ich nur sagen, nutzt eure Netzwerke. Ich sage auch meinen Mitarbeiterinnen, meinen Studentinnen immer, geht's raus, nutzt solche Netzwerke wie Paragraphinnen, wie Elsa, wie ich weiß nicht, was es so gibt, geht's zu Vorträgen, hört euch um, schaut euch die faszinierenden Sprecherinnen und Sprecher an. Es gibt so viel jetzt an LinkedIn und Facebook und ich weiß nicht was alles. Jetzt ist die Chance da, sich gut zu orientieren und einfach zu experimentieren.
Gutes Stichwort. Apropos experimentieren, du hast eben nicht nur Erfahrung in einer renommierten Wirtschaftskanzlei gemacht, sondern hast auch Erfahrung in der Gründung einer Kanzleipartnerschaft gehabt. Fällt das für dich in die Thematik eben Neudenken, wie wir schon besprochen haben? Und wann glaubst du, ist der Zeitpunkt, neue Wege zu gehen?
Für mich ist der Zeitpunkt, neue Wege zu gehen, immer der Zeitpunkt, wo es beginnt, langweilig zu werden. Also wo ich meine Ziele nicht umsetzen kann, wo ich sie nicht realisieren kann. Und ich kann daher auch nur jeder Kollegin und jedem Kollegen raten, einmal was auszuprobieren. Es kann in der Phase eures Lebens nichts passieren. seid gut ausgebildet, ihr seid interessiert hoffentlich. Man schaut sich dann die eine oder andere Kanzlei an, das eine oder andere Unternehmen und am Ende des Tages wird es ein Mix sein. Also ich habe mir angeschaut die Politik, ich habe mir angeschaut die Universität, ich habe mir angeschaut das Gericht und bin dann bei meinem Traumberuf gelandet, nämlich dem Rechtsanwalt. Also ich habe wirklich viel gesehen und jede Begegnung, die ich dort gehabt habe, war keine verlorene, sondern war eine gewonnene, weil ich habe jetzt Freunde im Richterbereich, ich habe Freunde in der Politik, ich habe Freunde in der universitären Welt und das rundet dann eigentlich dieses Bild der Beratung und des Anwalts ganz gut ab.
Mhm. Du bist in erster Linie Anwalt, du brennst für das, was du machst, dennoch bist du auch in Sachen Standortaufbau und Kanzleiaufbau sehr versiert. Nach 25 Jahren, 5 Standorte, über 50 Mitarbeiter mittlerweile. Was ist das, worauf du besonders geschaut hast bei der Kanzleigründung?
Ich habe besonders darauf geschaut, dass es ein Platz ist, wo sich die Leute wohlfühlen, dass es Plätze sind, wo wir bei unseren Mandanten sind, dass sie den Spirit unserer Kanzlei auch im Look and Feel mitbekommen. Das ist die Website, das ist die Einrichtung. Das ist die Kunstaffinität. Wir zeigen, glaube ich, wenn man bei uns in die Kanzleien kommt, in die Standorte kommt, dass uns Qualität wichtig ist, dass uns Nachhaltigkeit wichtig ist, dass wir einfach ein gutes Miteinander mit einer schönen Arbeitsumgebung haben wollen.
Mein schiefer Rechtsanwalt ist jetzt per se auch ein Unternehmen. Du hast dich bekanntlich auch immer dazu geäußert, dass eine Rechtsanwaltskanzlei wie ein Unternehmen zu führen ist. Große Verantwortung. Wie spielt das mit der Rolle des Anwalts zusammen? Weil du musst ja für deine Mandanten immer da sein, fachlich natürlich liefern, dafür bist du ja da, aber gleichzeitig musst du die Verantwortung tragen, dieses mittlerweile riesengroße Unternehmen zu führen. Wie spielt das zusammen?
Zuerst muss ich mal sagen, ich habe klein begonnen. Also man fängt ja nicht gleich auf der Großschanze an, sondern man beginnt ja beim kleinen Hügel und springt da mal drüber. Ich kann mich noch erinnern, mit meinem damaligen Kanzleipartner hatten wir eine Sekretärin und ja, eigentlich mit der Putzfrau war es schon schwierig. Also wir waren eigentlich ein Drei-Personen-Team, das alles selber gemacht hat und es gab Tage, da hat kein einziges Mal das Telefon geläutet. Also das war natürlich von der Großkanzlei kommend einmal ein echter Kulturschock, dass man sogar für das Klopapier selber zuständig ist. Und dann wächst man und das, was ich vorher gesagt habe, diese Netzwerke, diese Netzwerkbildung, ich habe Partner, die sind heute noch dabei. Also unser IT-Berater zum Beispiel ist heute noch dabei, ist mit uns mitgewachsen, war selber ein kleines Unternehmen, die Werbeagentur ist an und für sich mit uns mitgewachsen. Dann kommen neue Partnerinnen, neue Partner dazu und so ist das eigentlich ein relativ organisches Wachstum geworden, sodass ich mit dem Netzwerk eigentlich fast jedes Unterfangen jetzt beginnen kann, weil ich mich auf die Leute verlassen kann.
Aber das heißt, dein Beruf hat sich de facto auch über die Jahre verändert. Also du hast gesagt, du bist gestartet mit einer kleineren Kanzlei, es ist immer mehr geworden, du hast immer weiter getan, weiter geforscht, du bist weiter gewachsen. Wenn du jetzt zurückblickst, hat sich deine Tätigkeit als Anwalt dann auch verändert?
Ich glaube, dass meine Beratung intensiver und stärker am Punkt ist, als sie vielleicht am Anfang war. Was einen guten Anwalt auszeichnet, ist, dass er seinen Markt sehr gut beobachtet. Mhm. Also wie du gesagt hast vorher, ich war in einer Großkanzlei und ich habe dort jede Minute aufgesaugt. Das waren echte Profis, die haben damals schon Dinge gemacht, die andere Kanzleien auch als arrivierte Kanzlei nicht mehr angedacht haben. Das hat mich sehr fasziniert und sie machen jetzt Dinge schon immer noch in dieser Kanzlei, was die so tun. Merke aber, dass sie vieles aufgrund der Größe nicht mehr so tun können, wie wir es tun können. Und da, glaube ich, schauen sie jetzt mittlerweile auf uns, wie wir das machen können, versuchen hier schneller zu werden. Und dieses Beobachten und vor allem auch nicht nur die Anwaltei zu beobachten, sondern was macht jetzt eine Werbeagentur zum Beispiel oder was macht eine PR-Agentur, was macht ein guter Architekt, allein diese Dinge mal zu beobachten und zu schauen, die machen auch ganz gute und coole Sachen, die dann herüber zu transferieren, in die Rechtsanwaltskanzlei, das ist, glaube ich, das Geheimnis des Erfolges.
Weil wir schon beim Geheimnis des Erfolges sind, ich möchte kurz deinen Werbeantritt bzw. Medienauftritt kurz besprechen. Der ist ganz besonders, bewusst ganz besonders. Ich glaube, das sind auch Talkshow-Folgen, die Jimmy Fallon neidisch machen würden. Wie ist es dazu gekommen? Warum hast du dich genau für diesen Weg entschieden? Weil der ist für die Branche sehr untypisch, kommt aber sehr gut an.
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Wir bemühen uns auch sehr, es geht auch sehr viel Zeit in dieses Format. Ja, es ist, glaube ich, der Trend der Zeit, dass Videos zum Beispiel besser wahrgenommen werden als Publikationen im Print. Mhm. Wenn man sich, und da muss man natürlich auch faktenbasiert arbeiten, anschaut, was die jungen Studentinnen und Studenten interessiert, wo sie sich ihr Wissen holen, dann bringt es mir nichts, in einer Fachpublikation viel zu schreiben. Ich muss sie mal dort abholen, wo sie sind.
Absolut.
Das heißt aber nicht, die Fachpublikation zu vernachlässigen, weil du kannst nur dann gut sein, wenn du dich auch im Thema gut auskennst. Also das möchte ich schon allen Hörerinnen und Hörern noch einmal mitgeben. Die harte Arbeit des Lernens und des Studierens kann man durch einen guten Werbeauftritt nicht vergessen machen. Also man muss schon in der Sache sehr gut sein, um zu wissen, dass man das oder wie man das herunterbricht. Also es waren einmal faktenbasierte Entscheidungen und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also das muss man auch dazu sagen, so Videos in diese neue Welt dieses Schneidens und der Texte und das Marketing zu steigen und zu sehen, wie die Profis das machen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und so kommt dann das eine zum anderen. Durch die Videos werden dann Medien auf dich aufmerksam. Okay. Die finden das dann ganz lustig, dass du vielleicht doch was zu sagen hast. Das dann bist du plötzlich in der einen oder anderen Tageszeitung. Und so kannst du eigentlich wieder für deine Kanzlei und für dein Brennen die richtige Werbung machen. Und es kommen dann die Mandantinnen zu dir, die du gerne hast. Und so fügt sich der Kreis dann, dass du eigentlich mit sehr netten, tollen, inspirierenden Menschen den ganzen Tag zu tun hast.
Aber das heißt, du setzt in deiner ganzen Karriere auf Menschen.
Ja.
Also ich finde, das ist eine sehr starke Aussage, weil es ist ja eine Dienstleistung, die rechtliche Beratung, und man braucht ja immer einen Kreis von den Leuten. Und niemand sagt einem, du musst die richtigen Leute für deinen Weg eigentlich wählen und diese Beziehungen auch pflegen.
Richtig. Also das ist, glaube ich, das größte Geheimnis. Das ist aber auch das Anstrengendste. Und ich sehe das gerade bei meinen jungen, mir sozusagen anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass es sehr viel Zeit und Energie kostet, sie wieder dorthin zu bringen, wo sie vielleicht auch vor der Pandemie waren, nämlich weg vom Bildschirm, rein in die persönliche Interaktion, am Abend mal fortzugehen, nicht vor dem PC noch 15 LinkedIn-Posts zu machen, sondern beides zu machen, zu kombinieren. Und ich glaube, dass das auch unsere einzige Chance ist, ChatGPT zu überleben.
Persönlicher Kontakt also.
Ja.
Also raus aus der Komfortzone.
Raus aus der Komfortzone, Netzwerken. Leute treffen und offen sein für Neues.
Finde ich sehr gut, sehr weise. Ich kann nicht jetzt vor dir sitzen, ohne dich ein bisschen über Vergaberecht auszufragen. Das ist ja dein Steckenpferd, das ist das, was du liebst, wofür du brennst. Und viele Studentinnen und Studenten wissen gar nicht, was Vergaberecht so wirklich ausmacht. Wie gesagt, an der Uni wird es nicht unterrichtet. Was ist Vergaberecht?
Vergaberecht ist relativ einfach erklärt, das Einkaufsrecht der öffentlichen Hand. Das heißt, alles, was eine Stadt, ein Land, eine Regierung, eine Gemeinde einkauft, sei es jetzt ein Mehrzweckfahrzeug, ein Schneepflug, eine IT-Dienstleistung, eine Reinigungsleistung, ein Flugzeug, eine Rakete.
Also eine Rakete?
Ja, auch das Bundesheer muss beschaffen, militärische Beschaffung, die Bewirtschaftung eines Adventmarkts, die Bewertung von CO2-neutralen oder sogar CO2-reduzierten Lieferungen, mhm. Die Beobachtung der Lieferkette, die Versorgungssicherheit, Arzneimittel, Impfstoffe, Masken, all das geht eigentlich über das Vergaberecht.
Also all das, was wir draußen sehen, wenn wir auf der Straße spazieren gehen, oder?
Wenn man sich die Zeitung aufschlagt, dann findet man jeden Tag mindestens 30 Seiten Vergaberecht.
Wahnsinn.
Also man möchte Wasserstoff produzieren. Wie kann jetzt ein öffentlicher Auftraggeber zu seiner Wasserstoffproduktion kommen? Dürfen Energieversorger mit Verwaltungen kooperieren und Joint Ventures gründen? Mhm. Was ist mit einer Baufirma, die einer Kartellabsprache verdächtigt wird? Darf die dann noch einen Auftrag übernehmen? Und deswegen bin ich immer sehr fasziniert, wenn Leute sagen, ach, du machst nur Vergaberecht. Ja, ich mache Vergaberecht und dahinter liegt das gesamte Unternehmensrecht, das gesamte Zivilrecht, das gesamte Gewerberecht. Man muss sich im Kartellrecht auskennen, man muss sich ein bisschen mit den Joint-Venture-Geschichten, mit Gesellschaftsrecht beschäftigen und am Ende des Tages hat man eigentlich eine sehr gut funktionierende Wirtschaftskanzlei. Sagen wir aber nicht dazu, wir sind nur eine Vergabebank.
Also ich nehme meine Aussage von vorhin zurück, kein Nischenbereich, eigentlich ein sehr großer Bereich.
Es ist eine wunderbare Querschnittsmaterie, die immer einen Aufhänger hat, nämlich das Beschaffungswesen. Und neben dieser juristischen Vielfalt und der Branchenvielfalt, ich habe sie gerade aufgezählt, also vom Gesundheitsbereich bis zum Bau, über die Architektur, bis zur IT, Digitalisierung, Cloud Computing, internationale Beschaffung, Also wir reden ja gerade jetzt in Brüssel darüber, wie man international Arzneimittel beschaffen kann, damit das nicht wieder passiert, was in der Pandemie passiert ist, dass die Länder sozusagen gegenseitig in den Wettbewerb steigen. Wenn man sich das alles anschaut, dann ist das der eine Teil. Also Branchenvielfalt, juristische Vielfalt und der dritte Topf, und das ist das richtig Lustige, das ist das Verhandeln. Du bist in einer Einkaufssituation, das heißt, du musst für deinen Mandanten, deine Mandantin das Beste herausholen. Viele glauben, Einkauf heißt, ich schicke eine Unterlage raus, dann kriege ich einen Preis und die Sache ist erledigt. Das ist ja nicht mehr so. Das heißt, das Thema ist ja mittlerweile, wie komme ich zu Windrädern in einen engen Markt? Jetzt kaufen alle militärische Güter. Wie kommt das kleine Österreich erfolgreich zu einer Beschaffung, die auch tatsächlich dem Bundesheer dient? Und solche Themen brennen derzeit auf unseren Schreibtischen. Und also jeder, der sagt, das ist Fahrt, hat das Thema, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Also gut zuhören.
Klingt ja definitiv sehr spannend. Es gab von dir auch ein super spannendes Zitat in der Zeitung. Ich glaube, das war um die Corona-Zeit herum. Was hast du schon gesagt? In der Liebe im Krieg und in der Beschaffung ist alles erlaubt. Fand ich auch sehr interessant. Das spiegelt dieses Kämpferische sehr gut wider. Ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die besonders jetzt Vergaberecht interessiert sind und sich denken, vielleicht wäre das was für mich. Das Vergabeverfahren ist ja besonders komplexes, man durchläuft mehrere Schritte. Kannst du das für uns kurz skizzieren? Wie läuft so ein Prozess überhaupt ab?
Also es gibt im Vergabewesen zwei große Einstufungen bei Verfahren. Das eine ist ein einstufiges Verfahren. Da habe ich mehr oder weniger alle meine Unterlagen zusammen. Also so eine Ausschreibungsunterlage besteht ja aus den Verfahrensordnungen. Wann muss ich die Unterlagen abgeben? Wie muss ich sie abgeben? Welche Ausarbeitungen muss ich liefern? Dann natürlich das Leistungsverzeichnis, was will der öffentliche Auftraggeber, und am Ende des Tages den Vertrag. Also zu welchen Konditionen muss das dann tatsächlich alles abgearbeitet werden. Beim einstufigen Verfahren ist es relativ einfach. Meistens muss ich eine Bekanntmachung schalten, dann werden die Unterlagen hochgeladen. Das funktioniert ja mittlerweile im EU-Bereich alles nur mehr elektronisch. Dann antworten die Unternehmen auf diese Ausschreibungsunterlage. Es gibt dann eine Öffnung der Angebote und damit steht eigentlich der Beste oder Billigstbieter fest. Das ist eigentlich relativ einfach. Man hat also am Anfang einer Ausschreibung sehr viel zu tun, dann läuft das Verfahren nach den Festlegungen und dann hat man wieder ein bisschen mehr zu tun, indem man prüft. Das ganze Verfahren ist dann in anfechtbare und nicht anfechtbare Entscheidungen gegliedert. Das heißt, immer dann, wenn der Auftraggeber was festlegt, kann der Markt sich entscheiden, ob er es beansprucht oder akzeptiert. Und da hat man dann auch wieder die Schnittstelle zu den Landesverwaltungsgerichten und Bundesverwaltungsgerichten. Also hier dieses einstufige Verfahren, wo man nicht verhandeln kann, wo man halt im Vorfeld sehr viel machen muss. Das zweistufige Verfahren ist meistens eines, das sich aufteilt in die Suche nach Unternehmen. Das heißt, hier habe ich sogenannte Eignungs- und Auswahlkriterien, wo ich Unternehmen bewerte. Also wenn du als Unternehmen das schon einmal gemacht hast, diesen Auftrag, dann bist du geeignet. Wenn du es schon zweimal oder dreimal erfolgreich gemacht hast, bist du besser geeignet, immer nach dem Sachlichkeitsgebot. Und nach diesen Kriterien wähle ich mir dann eine gewisse Anzahl von Unternehmen aus, die dann die Unterlagen für die zweite Stufe, vereinfacht gesagt, beantworten sollen und uns dann Angebote legen sollen. Und da gibt es halt dann die Champions League, das ist das Verhandlungsverfahren, oder der wettbewerbliche Dialog, wo man halt mit den Unternehmen sehr eng in Diskussionen, in Diskurse einsteigt, um dann den Bestbieter zu ermitteln. Und das ist eigentlich unser Steckenpferd. Also wir machen fast nur Verhandlungsverfahren in heiklen strategischen Beschaffungen und da bist du halt mitten in der Schnittstelle zur Politik, mitten in der Schnittstelle zu wirklich ökonomisch sehr, sehr bedeutenden Entscheidungen. Es macht einfach einen Unterschied, ob du eine Ausweisplattform als Referenz hast als österreichisches Unternehmen oder ob diese Referenz zum Beispiel nach Frankreich geht oder nach, ich weiß nicht, Deutschland geht und dann ein deutsches Unternehmen mit dieser Referenz spazieren geht. Und dementsprechend emotional werden diese Verfahren auch geführt. Das heißt, man muss auch Stratege sein. Und das ist eigentlich das, was so richtig spannend ist. Also einen Verkaufsprozess zu moderieren, zu modellieren am Anfang, um dann zu schauen, dass das herauskommt, was sich der Auftraggeber eigentlich wünscht.
Aber das heißt, du sitzt der Pakt an der Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit, also öffentlicher Hand, und Unternehmen.
Genau.
Ich meine, in Österreich gibt es durchaus das Gerücht, dass unsere Behörden nicht ganz die schnellsten sind oder die flexibelsten. Du hast jetzt von diesen spannenden internationalen Entwicklungen erzählt. Wie spielt das zusammen? Man hat einerseits eben die Behörden, die vielleicht nicht ganz so flexibel sind, und andererseits Unternehmen, die ihre Leistungen bieten, sie wollen eine Gesellschaft unterstützen, modellieren, nach ihren Vorstellungen im besten Fall auch beeinflussen. Wie ändert sich dann die Zusammenarbeit?
Also man muss dazu sagen, dass die Auftraggeber in dem Bereich, in dem sie hier unterwegs sind, ja Privatwirtschaftsverwaltung betreiben. Das heißt, das ist ja nicht der hoheitliche Bereich. Ja. In dem Bereich, in dem wir arbeiten dürfen, sind die Beschaffer sehr, sehr motiviert. Sind auch mittlerweile bereit, rauszugehen, sich zu vernetzen, sich auszutauschen. Also es gibt tolle Plattformen, wo man wirklich sehr, sehr viel Interessantes abgleichen kann. Und da treffen sich dann eigentlich zwei Pole. Der eine, der das Geld hat, und der andere, der was bewegen will, also die öffentliche Hand und der Auftragnehmer. Und wenn die beiden gut kooperieren, dann kommt eigentlich für die Gesellschaft was Gutes heraus. Und unsere Rolle ist hier die Schnittstelle. Also wir müssen den Auftraggeber dazu bewegen, auch die Rechnungshöfe dazu bewegen, ein bisschen anders, nämlich neu zu denken und zu sagen, naja, das mag schon sein, dass die Errichtung eines Gebäudes billiger ist als das, was vielleicht ein Mitbewerber anbietet. Aber wenn man Lebenszykluskosten betrachtet, dann ist vielleicht diese Investition des Zweitgereihten wesentlich effizienter und nachhaltiger als das, was sozusagen im klassischen Bereich angeboten wurde. Und darum geht es genau. Also hier diese CO2-Fußabdrücke, was ist das in Geld wert? Ja, kann ich so eine Strafzahlung, die ich machen müsste, wenn ich etwas CO2-Schädliches kaufe, kann ich das nicht doch schon in die Bewertung mit hineinnehmen und würde es nicht Sinn machen? Ihr seid junge, engagierte Frauen, die sich hier sozusagen vielleicht auch in einer Männerdomäne noch stärker etablieren wollen. Wie wichtig ist das als Kriterium in einer Unterlage festzuhalten? Wir haben Ministerien, die zwar sagen, die Richtlinien lauten, du musst Frauen fördern, gewinnen tut aber dann nicht der Anwalt, der sich da im Unternehmen damit beschäftigt, sondern es gewinnt wieder die billigere Macho-Partie. Und das sind die Dinge, für die wir antreten, um sie aufzubrechen. Also wir wollen sagen, die Kriterien müssen dann lauten Frauenförderung und dann musst du belohnt sein. Und wenn du ökologisch schon Schritte machst im Unternehmen, ohne dass das gesetzlich gefordert ist, muss da auch belohnt werden. Deswegen sage ich, die Fleißigen, die sich jetzt schon Gedanken machen, die gehören eigentlich im Vergabeverfahren belohnt.
Also ich verstehe jetzt umso mehr, warum dein Kanzleimotto Vergaberecht neu denken ist. Das hört sich sehr danach an, als hättest du durch die Jahre sehr viel neu gedacht, auch neue Wege gefunden, um eben das Ganze viel spannender zu machen für beide Seiten.
Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, dass Sitzungen bei uns, Meetings bei uns sehr unterhaltsam sind und man nicht nur vergaberechtlich viel mitnimmt, sondern auch für sich selbst als Mensch und auch für die Gesellschaft viel mitnehmen kann. Also als guter Einkäufer kannst du tatsächlich sehr viel bewegen. Machst du Photovoltaik aufs Dach oder ist dir das egal? Arbeitest du einen digitalen Zwilling im BIM aus und versuchst du hier sozusagen die Planung in neue Wege zu bringen, um damit das Facility Management zu entlasten? Kann man sich auch entscheiden, ja oder nein. Im Verkehrsbereich fahren wir mit Elektromobilität, was machen wir mit dem Wasserstoff oder was machen wir mit überflüssigem Ökostrom? Das ist ja dann ganz spannend, diese Diskussionen, E-Fuels oder nicht. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, weiß man, die Frage wird sich für uns gar nicht stellen. Weil wir haben zu wenig Ökostrom und dieser künstliche Kraftstoff, den wir in Österreich produzieren können, den werden wir für andere Dinge brauchen. Das heißt, wir müssen uns plötzlich mit internationalen Kooperationen beschäftigen. Das heißt, wir werden wieder über Pipelines nachdenken müssen. Wir denken über Joint Ventures nach, um hier gute Ideen zu bekommen. Und damit kann man nicht mehr sagen, es ist nur Vergaberecht, was wir machen. Sondern es ist Strategie, es ist internationales Business und es ist in Wirklichkeit Standortsicherung.
Viel zum Nachdenken. Viel für die, die sich auch überlegen, worauf möchte ich mich denn spezialisieren, wo möchte ich in Zukunft arbeiten und wie möchte ich vor allem in Zukunft arbeiten. Ich danke dir für die Zeit. Wir werden viel darüber nachdenken, was wir eigentlich auf der Straße alles beobachten um uns herum. Und nächstes Mal, wenn wir die Zeitung aufschlagen, denken wir darüber nach. Vergaberecht.
Ja, vielen Dank, kann ich mir nur wünschen.
Danke dir.